Hallo Josh.
Hallo Christian.
Wie ist
es? Der Kopf raucht nicht mehr so viel, ne? Also zumindest sehe ich bei dir keine aufsteigenden Rauchwolken
mehr. Hör mir auf, die ganzen Zahlen, das ganze Zahlenwerk da.
Kraftzahl ist on the road.
So, für alle Nerds da draußen, herzlich willkommen, das wird euer Ding heute.
Es geht weiter, Es geht weiter. Neue Runde, wenn wir mal, der hat noch nicht.
Hat der Josh schon über diese Zuschauerzahlen schwadroniert und jetzt, und dabei waren wir noch gar nicht in den Game-Stats oder in den Player-Stats drin. Dazu kommen wir ja jetzt erst, weil wir müssen natürlich jetzt mal gucken, wie sieht denn die Saison in Zahlen aus, was können wir aus den Zahlen ableiten und welche sind doch eher überraschend.
Ja.
Weil man kann ja auch immer mal die Statistiken gegen den tatsächlichen Saisonverlauf halten oder gegen tatsächliche Ergebnisse. Einige bestätigen das und andere sind da schon äußerst überraschend, oder Josh?
Ja, also es ist, wenn man mal guckt, zahlenmäßig, beziehungsweise wenn man schon mal vorausgreift, woran hat es gelegen? Wahrscheinlich an der O-Line. Aber da kommen wir später noch zu.
Das stimmt,
ja. Aber das wird wahrscheinlich das Thema sein, weswegen ja auch viel diskutiert wird oder wurde, muss man ja sagen, in der Vergangenheit. Aber
ja.
Wir haben ja gesagt, wir gucken mal auf die Zahlen und dann kann man auch wirklich gucken, was die Zahlen ergeben. Ne?
Genau.
Das eine ist das Empathische, was man im Stadion mitnimmt oder auch mitbekommt
die von Emotionen. Den anderen Sachen.
Die Emotionen
kann man
ja auch
nicht messen.
Das ist ja auch das Thema, ne? Du bist an so einem Spieltag, dann verlierst du mal ein Spiel und dann nimmst du an, dass das Spiel war. So, und dann, Zahlen lügen nicht, Zahlen stehen schwarz auf weiß, ist bei uns in den ausgedruckten Blättern, stehen da schwarz auf weiß drauf. Und gut, ob die jetzt so stimmen, da haben wir auch schon mal gesprochen, dass bei der ELF-Page, beziehungsweise da, wo wir unsere Daten herkommen, ja,
müssen wir
die
so
greifen ja alle auf die ELF-Stats zu, weil man kriegt die nur noch da.
Ja.
Muss man auch mal ein, zwei Sachen hinterfragen. Aber das sind jetzt schwarz auf weiß, in Stein gemeißelt, ne? Phrasenschwein angeschmissen.
Ja.
Woran hat es gelegen? Ne? Also da kann man jetzt wirklich sagen, die Punkte sind da, wo man nächstes Jahr sich verbessern muss, beziehungsweise wo man vielleicht das Zahnrad ein bisschen anders einstellen muss, damit es dann wieder die Maschinerie funktioniert. Weil grundsätzlich vom Personal her, so schlecht war es eigentlich gar nicht.
Nein, war es nicht. Also was wir jetzt tun werden, wir gucken natürlich auf die Gesamtstatistik. Erstmal, wie steht Rheinfire da? Wir sind ein Rheinfire-Podcast und deswegen müssen wir mal gucken, wo reiht sich Rheinfire letztendlich bei den Statistiken ein. Werfen aber auch einen Blick auf die Top-Performer und auf die Low-Performer über die ganze Saison. Das Ganze einmal aufs Gesamtteam, auf die Gesamtperformance, aber natürlich dann auch mal runterbrechen auf Positionen, auf Offense, auf Defense, Quarterback, Running Back, Kicker und so weiter. Da gibt es ein paar ganz, ganz interessante Sachen. Und wenn ihr denkt, das ist zu trocken, nee, ist es nicht. Weil es hängen auch Menschen hinter diesen Statistiken.
Ja.
Und man kann dann dementsprechend auch tatsächlich über Personalien sprechen, ob es einem passt oder nicht. Oder ob man gesagt hat, habe ich gewusst, dass der nichts kann. Bla bla. Ne? Wir sind alle Bundestrainer. Ne? Und die Zahlen untermauern es oder strafen uns Lügen. Das kann man schon mal dazu sagen. Gut, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, wir haben jetzt jede Menge Zahlenwerk mitgebracht. Wir gucken uns jetzt erstmal Offense und Defense als Gesamtpaket an. Ne? Also da geht es um Yards, da geht es um Tackles, da geht es um Interceptions, geworfene Touchdowns und so weiter. Wo steht Rheinfire da? So, und jetzt haben wir die European League of Football Offense Stats. Ich habe tatsächlich ja ChatGPT damit gefüttert. Ich hatte es in der letzten Folge ja schon gesagt und die hat mir eine wunderbare Tabelle rausgeschmissen. Mit Overall-Stats. Und ich bin mir sicher, dass du vielleicht ein paar detailliertere noch hast. Da wirst du mich vielleicht korrigieren oder zumindest ergänzen in den nächsten, nächsten Minuten, sage ich jetzt mal.
Ja, du hast es gesagt, es gibt halt nicht mehr viel Stats. Letztes Jahr gab es oder Jahre noch Fokus auf die Sports Metric, weil als anderen.
Ja, Sports Metric war super.
Da konnte man einzelne Spieler gucken, man hatte die einzelnen Spieler auch über die Vergleiche der letzten Seasons, auch wenn es andere Teams war. Da muss die ELF nochmal, die haben jetzt gute Stats, die sind auch direkt da. Größtenteils, wenn man eine Stunde wartet, eineinhalb Stunden wartet, sind auch direkt auf der Page drauf.
Ja, ist schon besser als letzte Saison.
Genau, ist besser als letztes Jahr, aber trotzdem, Sports Metric war da schon doch ein bisschen genauer. Ja. Es gab mehr Varianten und man konnte einfacher filtern. Das ist das Problem. Man sieht zwar jede Menge Tackle-Leader zum Beispiel, wenn es eins ist, aber man kann halt nicht nach Team filtern. Ne? Das ist halt das, was ich so ein bisschen schade finde, weil ja, wir haben natürlich einen Tackle-Leader bei uns im Team, der ist ja auch in den Top 5 drin.
Ja.
Und danach kommt erstmal lange nichts und dann, weil der dann auf Seite 2, Seite 3 kommen dann die anderen erst.
Ja.
Weil es ja doch so eine hohe Anzahl ist, die bei den Tackles immer, das ist ja auch die Frage immer, bist du alleine bei dem Tackle oder bei dem Sack oder sind es zwei, dann kriegst du halbe Punkte, kriegst du ganze Punkte.
Ja.
Das sind halt viele Spieler, die da aufgeführt sind. Und da konntest du schön bei Sportsmetric kannst du immer sagen, ich will nur einen Reinfall gucken und dann hast du alle drauf, das geht jetzt leider nicht mehr. Kann die EFA ja besser machen. Grüße an Martin. Ne, also wenn ihr Stats macht, bitte gerne, so dass man auch nach Teams
sortieren kann. Ja, wer ist da überhaupt dafür zuständig? Hör mal, da hättest du einen Job, auf den du dich bewerben kannst, Josh.
Ja, ich habe da ja schon gehört, da ist ja einer, der das angeblich
gut macht. Ja, dann schauen wir mal.
Aus NRW. Ich glaube, der hat sogar einen Doktor in Physik oder sowas.
Dann schauen wir mal. Aber du hast es gesagt, wir schauen drauf und wie belastbar diese Zahlen jetzt sind, das wissen wir nicht. Ne? Wir leben, wie gesagt, von den offiziellen Stats der ELF. Vielleicht, wenn ihr einen Tipp habt, ob es da irgendwo was gibt, was Besseres rausholt. ChatGPT hat da nichts zu gefunden, kann ich schon mal direkt sagen. Wollte auf die ELF-Seite zugreifen, wurde da teilweise geblockt, sodass ich ihm das da manuell eingefügt habe, damit er damit mit Zahlen arbeiten kann. Aber wir haben natürlich Zahlen und die sind schon grob belastbar. Ne? Wenn wir ganz in die Details gehen, nachher wird es ein bisschen knifflig, wenn wir überhaupt in die Details gehen. Aber diese Overall-Statistiken, dann gucken wir uns doch jetzt erstmal das, was uns immer alle freut, die offensiven Statistiken an. So, womit fangen wir da an? Wir haben natürlich, wir haben Punkte, wir haben Total Yards, wir haben Rush Yards, wir haben Pass Yards, wir haben Touchdowns und so weiter.
Wir können ja mal Total Yards mal gucken. Es gibt ja diese schöne Liste, Total Yards, wer hat wie viel gemacht.
Ja.
Welches Standing. Und es ist ja auch immer, ne, wie ist man gerankt. Das gibt es ja auch, vor den Spieltagen gab es immer, ne, welche Statistik, also seitens der ELF gab es dann immer die Posts, wo man dann im Passing, Total, Rushing, Defense und sowas steht. Jetzt haben wir die Zahlen quasi aus dem, das ist die Frage, haben die Playoffs auch mit reingenommen oder nicht? Habe ich jetzt auch nichts gefunden auf der Seite.
Weiß aber ich tatsächlich
nicht. Ich glaube, das sind aber auch die.
Ich glaube aber ja. Bin mir aber nicht sicher.
Könnte sein. Aber auf jeden Fall, wenn man mal guckt, das, was angegeben ist bei der ELF, wir können es, wie gesagt, nicht verifizieren, ob es stimmt. Total Yards Offense.
Ja.
Genau. Erstmal, es werden immer nur die Top 10 angezeigt auf der ELF-Page. Da sucht man uns vergeblich. Wir sind in den Total Yards nicht in den Top 10 vertreten.
Ist das so? Guck mal, ich habe hier die alle rausgesucht und wir haben 3.973 Total Yards.
Aber das ist ja Total Yards, also Yards per Game. Das macht überhaupt keinen Sinn, was die hier geschrieben haben, wieder ELF-Page. Ja.
Nee. Also Total Yards sind es tatsächlich 3.973. Da sind wir tatsächlich im unteren.
Ja.
In der unteren Hälfte der Liga, ja, das muss man mal sagen. Die Top-Adresse waren die Madrid Bravos. Die hatten 5.896 Yards insgesamt. Das ist eine Menge.
Das ist vor allem, wenn man überlegt, Stuttgart kommt danach. Das ist, auch da ist schon eine große Differenz dazwischen. Aber da muss man natürlich einen hervorheben. Ne? Also Reed Sinnott mit allein den 3.953 Yards, die er gemacht hat.
Absolut.
Das ist, ja, zusammen mit Cruickshank war es halt, er ist ja schon fast 400 Yards höher als Beaulieu, als Zweiter. Und fast 600, also fast doppelt so viel wie dann der Drittplatzierte.
Ja, das ist Wahnsinn. Also es ist schon, das war eine Offensivmaschine, waren die Bravos eben. Können auch mal das Schlusslicht nennen. Das war, welche Überraschung, Köln.
Was?
Mit 1.604.
Wie kann das sein?
Weit, weit abgeschlagen, weil der nächste darüber, der fängt bei 2.000 an. Und das sind auch eine große Überraschung, die Wittig Mercenaries. Ansonsten pendelt sich das dann alles ein und wir sind mit knapp 4.000 Yards in der unteren Hälfte. Über uns sind Frankfurt, über uns ist München, Nordic Storm. Nordic Storm wäre, glaube ich, auf Platz 2 gekommen, wenn das Spiel gegen die Helvetic Mercenaries stattgefunden hätte. Auf jeden
Fall, also es passt zumindest diese Yards per Game. Ich habe gerade mal nebenbei so ein bisschen den Rechner angeschmissen. Zudem, du hast halt die Gesamtyards, das ist die Yards per Game, was hier auf der ELF-Patch angegeben wird. Die Nordic Storm auf Platz 3 mit 3 Yards per Game weniger. Wenn man jetzt natürlich das Spiel gegen die Mercenaries dazu zählen würde, dann würde der Durchschnitt natürlich hochgehen.
Genau.
Und dann wären sie auf der 2. Also ja. Das ist dann das, was man auch sieht an den Stats her, von den Quarterback, von den Receiving Yards, dass da wirklich die Top-Performer sind und Stuttgart auf der 3 auch klar. Also mit danach Ravens, das sind alles die Top-Performer. Da hast du, gut, in Stuttgart hast du keinen jungen Quarterback gehabt, aber in München einen jungen Quarterback gehabt, der ordentlich performt. Das ist schon schön. Und ja, es war bei uns nicht so drin wollen. Also.
Ja, ne, wie gesagt, es war ein holpriger Start in die Saison und wir waren offensiv, waren wir am Anfang wirklich schlecht. Also die ersten 2, 3 Spiele, da haben wir nicht viel gerissen.
Da muss man auch dazu
auch
sagen.
In Paris, muss ich sagen, auch ja. Das, was wir gewonnen haben, das erste Spiel in Paris, auch das war ein Low-Score-Game. Da haben wir nicht viel gerissen, weil die Defenses auf beiden Seiten da nicht viel zugelassen haben. Und ja, ist halt so.
Aber
neben dem starken Spielplan, den wir hatten. Ich darf genau. Den immer mal wieder anführen.
Nein, aber es ist ja auch ein Thema, ne? Wenn du High-Scoring-Games hast, dann passieren viele Yards, du kommst weit nach vorne. Ja. Jetzt hat Madrid natürlich auch lange Pässe oftmals geworfen.
Ja.
Storm hat natürlich auch einfache Gegner gehabt, die sie lang überwerfen können. Da kriegst du natürlich Punkte. Wir haben jetzt keine richtigen High-Scoring-Games gehabt, ja, außer klar gegen Berlin und gegen Hamburg,
ja.
Wo es ein bisschen High-Scorer waren, aber der Rest war halt, du hast angesprochen, Paris, das erste Spiel, da war nicht groß, gegen Wien war auch nicht groß. Ne? Das sind alles so Sachen, die wirklich am Ende des Tages dann auch da reinspielen. Du kannst Spiele gewinnen und hast aber auch, wenn du, es heißt ja schon, musst du nur einen Punkt mehr machen. Wenn du dann nämlich dann wenig zulässt und dann dementsprechend nur wenig Yard läuft und es reicht ja aus, ne? Wenn du immer nur irgendwie 2 Yards pro Run machst oder sowas, dann bist du am Spielende, hast du nicht viel, kannst aber trotzdem Erster in der Liga sein.
Ja.
Ne? Und deswegen muss man es auch ein bisschen gucken, aber ja,
muss es man ist halt ein bisschen in die Relation setzen.
Genau. Ja. Es ist das, was schon gesagt wurde, offensmäßig waren wir dieses Jahr nicht auf dem Niveau, was wir letztes Jahr waren, deswegen auch nicht in den Top 10 Total mit drin.
Ja. Spiegelt sich ja jetzt auch in den Punkten letztendlich wieder. Ne? Wenn du die Totalpunkte siehst, ist Stuttgart ganz oben mit 517 Punkten, auch dicht gefolgt von Madrid. Da hast du die beiden, die meisten Yards gemacht haben, haben auch die meisten Punkte gemacht. Ja? Also das spiegelt sich da schon so ein bisschen wieder. Und da sind wir mit 348 Punkten auch eher in der unteren Hälfte angesiedelt, muss man leider sagen.
Ja, das ist also, du hast beim Passing auch über das Gesamt gesehen, ne? Das natürlich war ja auch ein Thema, ein Name, der schon genannt wurde in Berlin, ne? Jacob Sullivan.
Ja.
Natürlich hat er im Passing extrem viele Yards gemacht, aber wenn man sich dann das Passing-Rating anguckt, oder Passer-Rating
und die Quote ist halt richtig mies.
Trotzdem, wenn man dann den Stats glauben darf, dann sind die halt auf Platz 3 im Passing. Ja, es ist halt so das Thema, ein Team, was über die Saison weg nicht performt hat, ist leider so, landet dann da oben noch vor der Surge. Ja, das muss man überlegen, dass das Berlin Thunder in den Passing ganz, ganz oben in den Top 3 ist.
Ja, also wirklich eine der wirklich überraschenden Statistiken, muss ich auch sagen, ist, dass die da oben rangieren. Aber da hast du halt, das ist halt der Halodri, der dir da die langen Pässe raushaut. Das erinnert mich immer wieder an mein Freund bei den Buccaneers, wie hieß er? Ich vergesse immer wieder den Namen, wenn ich ihn sagen soll. Aber der dann auch in einer Saison 30 Touchdowns wirft, aber 31 Interceptions. Ne? Das ist dann so.
Ja.
Ne? Und hat auch Passing Yards, ich glaube 5000 gehabt. Hat aber ein Rating, das war wirklich unterirdisch. Ja, aber so ist es. Ne? Hop oder Top haben wir in der Liga halt auch gehabt. Und da ist der Sullivan sicherlich einer, den man da hervorheben muss. Ja, ansonsten Passing Yards waren es auch die Bravos, ne, mit 4.100.
Ja, wie gesagt, das ist aber auch klar. Ne? Du hast ja die beiden MVPs, Rezendit und den Quickshank, performt hat. Die waren ja auch schon in der Saison. Also da muss man auch ganz klar sagen, Quickshank, ja, weit weg von allen anderen. Also er ist ja, das, was ich gerade eben meinte, 1.729 Yards total und Beaulieu dann mit 1.400 gerade. Also es ist halt auch schon nicht, was du an einem Spieltag machst. Ne, das ist halt, da brauchst du schon 2, 3 Spieltage, um den Stats-Unterschied zu holen. die Achse hat einfach funktioniert und deswegen sind die auch nicht umsonst da oben.
Ja, und was ich jetzt, also wenn man unsere Zahlen nimmt, ne, Passing Yards hatten wir 2578. Wer alles über uns ist, über uns sind zum Beispiel die Fairwa in Troners, die mit 2600 ein paar Passing Yards mehr haben, erstaunlicherweise. Ja. Über uns ist Frankfurt, über uns rangiert klar Nordic, unter uns aber auch Paris, auch die haben nicht so viel gepasst. Ne? Muss man natürlich dann auch nochmal schauen, dass die auch nicht so eine dolle Saison hatten, was das Passing angeht. Und die Munich Ravens auch. Auch die hatten nur 2400 Yards. Also, ja.
Das ist das Thema.
Hast du ein starkes Passing-Game oder hast du kein starkes Passing-Game? Hast du starke Gegner, hast du keine starken Gegner? Ne?
Das ist ja auch das, was wir gesagt haben mit Nordic Storm. Du hast dann einfach ein Dual-Thread bzw. One-Thread. Du hast halt bei Nordic Storm, ist halt klar, One-Thread, Jadrian Clark, der kann gut werfen. Ne? Glenn Tonga ist jetzt ausgefallen, sagte Michael ja auch, wenn er dabei wäre, sähe es ja noch ganz anders aus. Mhm. Aber du hast dann keine Alternative im Rushing und dann ist es so, dass du dann da wirklich ja nicht auf Top ist, wenn man Rushing anguckt bei den in der Offense, ist Nordic Storm viertletzter. Also die sind hinter den Helvetic Mercenaries. Das muss man sich auf der Zunge verhalten. Ein Top-Contender, der in den Playoffs liegt,
ja,
ist auf einem Niveau, beziehungsweise zwischen Helvetic Mercenaries und Berlin Thunder. Und dazu sagen, wir haben gerade so die Schweizer geschlagen. Also wir können uns da auch mit dem Rushing nicht berühmen.
Ja.
Aber mit Bedrohung.
Wir sind weniger gelaufen. Bekleckern. Wir sind weniger gelaufen als die Sea Devils. Ne? Auch die Sea Devils sind da mehr gelaufen als wir.
Ja.
Obwohl unser Running Game gar nicht schlecht war, wobei das aber auch erst später in Tritt kam, muss man ja sagen. Genau. Ne?
Das ist am Anfang gewesen. Du hast, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, ne, die OC-Wechsel, die dann kamen. Ja. Das war halt alles nicht so ganz eingestimmt. Wir haben es ja auch in den Spieltag-Reviews gesagt.
Sag dass es einfach,
das war kacke. Ja, es war kacke. Es war ideenlos, du bist da nicht durchgekommen. Und das spiegelt sich halt auch wieder. Ne? Wenn du halt nach 2 Metern oder nach 2 Yards in einen Gegner reinläufst und dann machst du das 3-and-out und puntest mal wieder, das bringt dir halt am Ende des Tages nichts, ja, um da oben zu stehen. Was interessant ist, die Musketeers ganz oben, ne, die haben auch im Gegensatz zum Passing, ja, wo sie sich in der unteren Hälfte befinden, sind sie im Rushing.
Stärkste Rushing, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Stärkste, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich war da auch eher im Thema München da oben, die stehen natürlich auch an der zweiten Position. Aber auch die Prag Lions, ne? Das sind da oben, weil Willi P halt auch viel.
Der ist auch viel gelaufen, ne?
Ja. Als Triple Threat quasi.
Ja, der kam ja dann meistens so hinten rum, so ein Endaround sind die ja ganz viel gelaufen tatsächlich, ja, und haben damit etliche Yards gemacht. Was mich tatsächlich wundert, ist, dass Madrid so weit unten ist, also so weit hinten ist mit 1800 Yards. Also gar nicht so weit weg von uns, weil ich da ja jetzt unseren deutschen Jungen, den Justus Selig, da schon auf dem Schirm hatte. Wobei man da natürlich auch sagen muss, hat, glaube ich, 3 Spiele nicht gespielt und hat auch viele kurze, war auch viel Passempfänger halt.
Ja. Ne?
Und hat halt auch durchs Passing noch viele Yards gemacht.
Aber was natürlich auch ein Thema ist, ne? Bist du sehr passlastig oder sehr lauflastig? Jetzt haben wir jetzt gerade ja über die Rushing gesprochen, auch nicht so selig.
Mhm.
Es sind insgesamt bei Madrid 311 Attempts gewesen und bei Paris 400. Also du hast ein Viertel mehr Attempts versucht,
ja,
aber bist im Average, bist du dann trotzdem nur 0,2 Yards dahinter, aber es ist halt einfach die Menge, die es macht.
Genau.
Ne, und das ist das Thema, du machst einfach sehr viel mehr und wenn du dann einen Quarterback hast, der vielleicht auch selber läuft, das ist ja auch ein Thema, weil die laufen ja auch da rein, die Stats, das ist ja nicht so, dass das Running Backs oder die Right Receiver irgendwie da reinkommen, sondern es ist dann wirklich nur Gesamtstatistik und da kommen natürlich auch die Läufe von den Quarterbacks mit rein.
Ja, und da hast du in Paris natürlich mit dem Henderson einen, der wirklich gut laufen kann. Ne? Ist halt so.
Ja. Das ist, wenn man auf Receiving geht, ne, das ist natürlich auch das schöne Total Receiving, natürlich auch Madrid ganz oben. Also es ist die Achse, wir haben sie angesprochen, weit weg, also 400 Yards mehr, dann kommt Nordic Storm. Auch das Thema, ne? Du hast das Thema Clark, der wirft viel, dann hast du auch gute Passempfänger gehabt, weit oben. Und dann auf der 3 wieder Bernie Thunder. Also es ähnelt sich zu dem, was beim Passing ist. Ja? Also wenn man dann da guckt, ich glaube, da gibt es gar keinen Unterschied, vielleicht hinten raus, müsste aber eigentlich gleich sein. Ne? Weil so viel, wie du geworfen hast, das Einzige, weiß nicht, was da reinkommt. Aber trotzdem, ja.
Ja, und dann kannst du dann mal gucken, auch was was kommt dann da am Ende dabei raus von den vielen Laufen, von den vielen Pässen? Dann hast du deine Rushing Touchdowns und die Passing Touchdowns. Meisten Passing Yards bei Madrid haben auch die meisten Passing Touchdowns mit 52. Die Paris Musketeers mit den meist gelaufenen Yards haben mit 32 Rushing Touchdowns die meisten Touchdowns. Ne? Also waren nicht nur zahlenmäßig weit oben, sondern tatsächlich waren diese auch produktiv. Also das eine spiegelt das andere wieder. Das ist recht, recht interessant. Wo waren wir? Wir haben 16 Rushing Touchdowns und 30 Passing Touchdowns. Da sind wir tatsächlich eher in der oberen Hälfte mit drin.
Ja.
Das heißt, obwohl wir so wenig Yards haben, waren wir trotzdem produktiv.
Ja, du gut, das hast du beim Receiving natürlich auch dann das Spiel der Spiele vom Haaland gehabt, ne, wo mit den ganzen Touchdowns, mit den sechs Stück, die dann da reingehen. Ja, aber
trotzdem. Das gleicht ja dann die schwächeren Spiele am Anfang
ja, aus, klar. Ne? Ja, aber es ist schon ein Zeichen, dass wir in der O-Line dieses Jahr nicht ganz so stark waren, wenn man sich überlegt, letztes Jahr, wie wir da drin waren in den Yards, in Total Yards, da waren wir halt weit oben, da sind wir in den Top 3 gelandet, überall, da waren wir immer oben gerankt.
Und jetzt, ja, aber ne, jetzt da hatten wir die Zange, die Nordic gerne gehabt hätte, ne, mit Glenn und Jadrian. Die hatten wir halt letzte Saison und den hatten die nicht. Und mal gucken, was passiert, wenn sie Jadrian und Glenn halten können. Wollen, tun sie es, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ist halt auch eine Budgetfrage. Ja, Cap Space, der Michael hat das angesprochen. Michael hat
gesagt, ja.
Wenn die halten können, dann sehen die Statistiken nächstes Jahr für die Nordic ähnlich aus, glaube ich, wie sie bei uns ausgesehen haben die letzten beiden Jahre.
Ja, also das wir müssen in der O-Line einfach deutlich stärker werden. Einen Wert möchte ich schon mal hervorgreifen, was leider nicht ganz so schön ist.
Schmeiß rein.
Ist halt einfach Fumble. Wir sind Nummer 2 der gefumbelten Quarterbacks quasi. Das liegt aber auch daran, was wir auch schon in der Saison haben, wenn Jeffries keine Zeit hat und dann schon drei Leute draufgehen und dann er einen Hit bekommt, natürlich passiert das dann auch, dass dann der Ball mal rausrutscht. Aber es ist halt, wenn die O-Line nicht steht. Ja, das ist das Thema, so ist du hast keine Zeit zu überlegen, du bringst auch dann keine Pässe an, du kannst keinen Lauf anbringen und dann kommen da zwei Leute und dass dann auch mal einer rausfliegt,
ist so.
Das ist leider doof.
Hashtag ist so. Yeah. Ist halt doof gelaufen. Aber was sagen uns die Offense-Stats noch? Wir haben noch die Return-Touchdowns haben wir auch noch. Ne? Wir haben tatsächlich 5 Return-Touchdowns gemacht. Ja. Es ist nicht Ligaspitze. Ligaspitze sind 7 von der Galaxy. Das sind jetzt grundsätzlich nicht viele. 5 hatten auch die Prag Lions hatten 5, Stuttgart hatte 6, Wien hatte auch 5. Aber da rangieren wir wieder ganz oben. Aber Return Touchdowns, da reden wir über Special Teams und da reden wir aber auch über Defensive. Ne? Also da zählt auch ein Pick 6 zum Beispiel dazu. Ne? Das ist dementsprechend steht dann auch in der Offense. Weil es eben ein Scoring-Drive ist dann
letztendlich. Ja, was halt, wenn ich weitermachen soll mit dem Fumble beziehungsweise eine Sex, da sind wir halt auch auf Platz 5. Also davor ist dann die Panthers, Lions, Mercenaries und dann kommt auch der Henderson bei Musketeers. Und dann sind wir mit 21 Sex, die wir kassiert haben, auf Platz 5, zusammen mit McKay von Frankfurt. Das ist halt auch keine gute Zahl. Wenn man sich mal die andere Seite anguckt, muss man natürlich gucken, wo da wer dran geht, der auch Reeds in it, ne, wenn man den mal guckt.
8 gesehen. Da hast du so einen Mann wie den Sinnott, also A, ein starker Quarterback, B, mit richtig viel Zeit und C, mit einem geilen Wide Receiver und auch noch einen Justus Selig zum Beispiel, der ja auch ab und zu mal angespielt hat. Und wenn du so einem geilen Typen Zeit gibst, das rächt sich.
Ja, vor allem ähnlich auch 10-mal nur gesackt worden ist Hennessy und bei Stuttgart. Das ist halt das Thema. Wenn du eine stabile O-Line hast, dann hat er seine Zeit, dann kann er sich dann sein Target aussuchen. Ja. Zur Not läuft dann noch ein Running Back da durch. Dann kriegst du ja auch ein Gap geöffnet, wo man dann durchlaufen kann. Aber es ist das Thema. Wenn dir die Zeit fehlt, dann hast du ein Problem. Ne? Dann wirst du so oft gesackt oder wirst du danach daraus resultierte Fumbles hier da kommen.
Ja.
Und Ja, da müssen wir einfach in der O-Line.
Hier, Ben Holmes werden. Wurde auch nur 5-mal gesackt. Ben Holmes nicht. Ich bin in der falschen Zeile. Guck mal, ich bin bei den Interceptions. da bin ich ein bisschen verrutscht. Aber du hast einen Jadeon Clark, der auch 13-mal gesackt wurde.
Ja, und da muss man auch dazu sagen, die Sacks, die da gekommen sind, die waren erst hinten raus.
Ja,
ne? Genau. Also, das war am Anfang gefühlt nicht einmal gesackt. Da waren die Spiele gegen uns, wo oftmals auch
da gesackt wurde. Da sind wir wieder bei den Gegnern. Ne? Welche Gegner habe ich denn dann? Und dann ging es dann erst richtig Druck bekommen, hat er dann erst, als es gegen uns ging. Ne? Das war so das erste Spiel, wo er wirklich richtig Druck bekommen hat. Wobei sich Galaxy in Nordic Storm ja auch gar nicht schlecht geschlagen hat,
trotz schlechter Frühstück. Aber wie gesagt, Jadeon Clark mit 13, dann Russell Tabor mit 13, Ben Holmes mit 18, Jacob Sullivan mit 20 und dann kommen wir. Also es ist alles, du merkst dann da, wenn dann die O-Line nicht stabil ist. Wir haben es ja auch gesehen, als wir gegen Berlin gespielt haben, da hat er auch ordentlich kassiert.
Ja.
Beziehungsweise in Berlin hat er gar nicht gespielt, da hat er Handy gespielt, der
stimmt.
Auch, sag ich mal, 7-6 kassiert hat, muss man gucken, bei welchem Spiel, aber ich glaube, da waren allein schon 4 bei uns bei dem Spiel dabei gewesen.
Ja.
Das ist halt das Thema, ne? Wenn die O-Line nicht steht und die D-Line kommt halt einfach da ungeblockt durch, dann passieren Sacks, dann verlierst du auch Yards dadurch und das ist alles nicht so schön.
Ja, ja. Ja, dann haben wir die Third-Down-Conversions, sind ja auch immer ganz, ganz nice anzugucken. Und die Fourth-Down-Conversions, gehen wir mal nur auf die Prozente, aber haben die Munich Ravens eine Prozentzahl von 53%, die Third-Downs dann in einen First-Down bzw. Touchdown gewandelt haben. Das ist schon gar kein schlechter Wert, aber auch da sind wir mit 42,06% absolut oben mit dabei.
Ja, also
wir Schlusslicht haben übrigens, bevor du es sagst, Köln, mit nur knapp 19%, das ist natürlich extrem schlecht.
Ja, wenn man sich das mal anguckt, also gesagt, du hast gesagt, 42% der Third Downs haben wir gemacht, sind da über dem Liga-Durchschnitt bei 37%. Also wenn es dann mal knapp wurde, also dritte und oder vierte, Fourth Downs haben wir nicht viele gemacht, da haben wir 50%, aber das Liga-Schnitt bei 43%. Wenn es dann drauf ankam, da haben wir dann auch performt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir bei dem Bereich jetzt irgendwie wie schlecht waren, aber irgendwie haben wir halt dann beim ersten und zweiten so ein bisschen, bisschen die Potenz gefehlt hat da. Ne? Also irgendwie hätten wir machen können, machen müssen. Das sieht man dann auch daraus.
Ja, bei Fourth Down finde ich das interessant. Das ist eine ganz interessante Statistik von Frankfurt. Frankfurt hat 9 von 11 Fourth Downs gemacht. Das heißt 81%. Das ist extrem gut im vierten Versuch. Wobei ich auch sagen muss, dass man das in der Liga sehr häufig gesehen hat, dass die Vierten gegangen wurden, anstatt zu kicken. Also gerade wenn man eigentlich schon in Kicking Range ist, hat mit dem schwachen Kicken zu tun. Das haben wir bei einigen gesehen. Nordic Storm hat das ganz wenig gemacht. Die sind den vierten Versuch fast immer gegangen, wenn sie über die Mittellinie gekommen sind. Und dementsprechend schlägt sich das dann auch in der Statistik nieder. Ne? Also die Fair war in Troners, hatten 36 Fourth Down Attempts und haben davon tatsächlich 58% gemacht. Ja. Köln auch da schlussig mit 28%. aber letztendlich ist das schon ein Zeichen dafür, dass dass dem Kicking da nicht ganz so vertraut wird.
Wenn man sich auch überlegt, Nordic Storm, die haben ja gefühlt jeden vierten ausgespielt.
Ne, weil sie die haben ja auch kaum Extrapunkte gemacht. Die sind ja fast alle auf die Two-Point gegangen.
Aber das ist, du hast angesprochen, das Kicking, es wurde auch schon in diversen anderen Foren und immer im Podcast auch thematisiert, dass grundsätzlich die Kicking-Qualität, egal ob es jetzt Field Goal ist, ob es Extra Points ist, nicht so gut ist, wie man
können wir uns gleich nochmal angucken,
genau, wie man zu erwarten hat, von einer Liga, die auf einem großen Niveau spielen müsste. Man müsste mal den Vergleich ziehen eigentlich zu GE11 oder zu den Österreichern, wie da so die Prozentzahlen ist, ob das nur ein Problem ist der ELF oder wie sie dann auch dann demnächst irgendwann heißt, oder ob es ein grundsätzlich ein europäisches Problem ist, weil ich sag mal so, Kicking in der NFL, wenn du verkickst, bist du raus.
Ja.
Das ist das Thema,
da gibt es so viele schnell.
Kicker.
Das war ganz schnell.
Und hier, überleg mal, also ich habe noch nie gehört, dass in der ELF irgendein Kicker rausgeschmissen wurde.
Nee, aber wir haben tatsächlich einen 100% Kicker.
Ja.
Bei den Munich Ravens gab es 3 von 3 Field Goals. Also ob es der gleich war, weiß ich nicht. Das können wir uns gleich noch beim Kicking angucken. Aber jetzt die Overall-Statistik. Wir hatten ja nun auch 3, die gekickt haben. Der Leon und der Haji und der liebe Sebastian. Ne? Also auch da, wir haben 73% verwandelt. Aber 100%, es waren zwar auch nur 3, die Munich Ravens, aber auch ein Zeichen davon, die haben nur 3 Field Goals gekickt über die ganze Saison. Auch ein Zeichen davon, dass die fast nie gekickt haben. Ne?
Aber da muss man auch dazu sagen, wir haben auch einen Spieler mit 100% im Field Goal, das ist Leon.
Der hat einen, ja, von einen gemacht. Ja, der hat einen von einen dann. Ja, 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 ja. Sauber, Leon.
Ja. Hast du ja schön Sebastian die Show gestohlen.
Ne? Ja, ja, der hat ja noch Rost an der Hüfte, hat er uns gesagt. Ja, ansonsten, beste Fair war in Troners mit 81%, 9 von 11. Das ist nicht schlecht. Die schlechteste Quote gibt es 2. Helvetic Mercenaries haben 0 von 3, also 0%. Und die Nordic Storm haben 0 von 4.
Ja, das ist das Thema, ne? Also, das ist jetzt auch.
Also, entweder hatten die keinen Kicker oder die hatten einen Scheiß-Kicker. Also
die hatten keinen richtigen Kicker. Die hatten zwar einen, der wurde dann aber auch nicht eingesetzt. Und dann erst im Playoff war ja dann der Ex-NFL-Spieler mit seinen, was war das, 43
Jahren. Die scheinen aber einen gehabt zu haben. Guck mal, die haben ja PATs, haben sie ja gemacht. Die hatten ja 32 PAT-Versuche, davon aber auch nicht. Das ist übrigens der schlechteste Wert, ligaweit. Nur 46% der Point-After-Touchdown getroffen. 15 von 32. Also,
ja,
da ist es.
Genau, ne? die hatten einen Kicker, ja klar, der war nicht so gut. Jetzt hinten raus, wie gesagt, habe ich gesagt, den ehemaligen NFL-Europe-Kicker, der auch mit seinen, was ist das, 43 Jahren
oder so. Ja, also, das ist ja egal, da kann man ins hohe Alter spielen.
Aber ja, das ist das Thema. Ne? Wir ja auch nur, in Anführungszeichen, mit 73%. Bei den PATs, du hast gesagt, ne, Sebastian war verletzt, dann haben wir mit dem Backup gespielt.
Aber wir haben auch 45 geschossen, ne? Also ja. Es waren auch 33 von 45. Ja, und wenn du dir so eine Statistik von Helvetic anguckst, die 6 haben, gut, die haben auch nicht viel Touchdowns gemacht, aber selbst die Kölner haben 5 von 7 verwandelt.
Ja. Ja, das ist ja, dass die 7 Touchdowns gemacht haben, ist ja schon, die haben ja doch eher mehr Field Goals gemacht, das haben wir ja darüber gewitzelt. Was ich interessant finde, ist die PATs von Galaxy. Ja, weil der Ryan Rimmler ja doch eigentlich ein sehr stabiler Kicker ist, ist jetzt auch nur bei 73,68%, die er getroffen hat.
Haben wir gesagt, das war Anfang der Saison. Ne? Zum Schluss war es wieder gut. Ne? Da hat er wieder richtig getroffen, aber so hat so seinen Höhepunkt gefunden in Kopenhagen, wo,
genau,
wo
das Frühstücksgate war. Das Thema, ne? Frühstücksgate, das ist danach ging es runter mit ihm. Er hat natürlich durch um 1-2 gemacht, aber die letzten Jahre war ja immer auch Leader. Ne? Er bettelt sich ja mit Sebastian auch darum, wer jetzt das Längste hat und wer am meisten trifft.
Das Längste hat, weil es geht hier ums Field Goal, ja? Nicht falsch verstehen.
Deswegen habe ich gesagt, das Längste.
Und nicht hier wieder nicht den Längsten, ne? Rated R oder so.
Ja,
ne?
geht's hier los.
Explicit.
Nein, aber auch da ist die Galaxy, das ist das, was mich wundert, nur mittendrin. Und die haben auch, beziehungsweise die haben nur 38 PATs versucht, also auch weniger als wir. PAT-Attempts sind die Search. Ne, also Search mit 67 Attempts und Bravos mit 63 sind auf Platz 2 und beide mit 80% auch getroffen.
Ja, ziemlich gut.
Also da merkst du auch daran, gut, die haben auch eine Menge Touchdown gemacht. Ne? Das ist ja auch das Thema, ordentlich gepunktet und dann machst du dann auch mit einem vernünftigen Kick.
Ja, ne, so sieht das aus. Also wenn du 69 Touchdowns machst, dann kannst du auch 67 PATs kicken. Ne? Aber da siehst du, nur 2-mal die Two-Point-Versuch. Ja. Ne?
Was interessant ist, die Blocked Field Goal.
Ja.
Die Anzahl. Das ist jetzt nicht ganz so dolle für uns, weil wir haben 3 Field Goals geblockt bekommen. Spricht auch so nicht so für die.
Ja, wobei man halt auch sagen muss, dass der Haji hat am Anfang auch echt low gekickt, ne? Als er angefangen hat, die waren echt flach und davon sind, glaube ich, 1 oder 2 definitiv geblockt worden.
Ja.
Die waren halt nicht recht hoch. Aber gut, kein etatmäßiger Kicker, ne? Da muss auch erstmal hinkommen. Kannst das im Training üben, so viel du willst, aber wenn dann die schweren Jungs auf dich zulaufen, sieht das wieder ganz anders aus.
Hatte Sebastian damals ja auch gesagt. Das ist ein Unterschied, ob du das performen kannst, wenn du dann im Spiel bist und dann die Elfwings wirklich auf Töten-Modus sind.
Ja.
Oder du hast dann mal im Practice die Jungs hier mal so ein bisschen anlaufen und dich noch nicht mal berühren wollen.
Ja.
Aber ja, das ist halt auch ein Thema. Auch wenn es ein Special Team ist, ist es auch du musst dann stabil stehen. Ja? Und wenn du dann ähnliches Problem wie mit der O-Line, du musst die Gegner abhalten können. Ja. Und wenn du die nicht abhältst, dann läuft halt einer durch. Beim Field Goal ist es halt ein Blocked Field Goal. Beim Quarterback ist es dann halt ein Sack, wo es dann Auer wird, wo dann daraus ein Fumble passieren kann.
Ja,
also das sind halt so Sachen, wo man sagen muss, da fehlt uns so ein bisschen dieses Jahr, ja, die Performance.
Ja, die Konstanz fehlt, hat uns wirklich gefehlt. Das schlägt sich aber in allen Stats nieder. Jetzt haben wir über viele, hast du noch eine Offense-Stat, die du noch nicht hattest? Also ich bin da durch. Das sind so die größten, die wir haben. Ansonsten kommen wir vielleicht noch mal zu den Einzelstats nachher, wenn wir in der Offense sind. Wollen wir zuerst in die Defense gehen oder wollen wir mit der Offense weitermachen in die Einzelstats? Wie hättest du es gerne?
Ich lass doch mit der Offense weitermachen.
Ja, gehen wir zum Quarterback.
Genau, gehen wir zum Quarterback. Da sind nämlich interessante Zahlen.
Sehr interessante Zahlen.
Ich hatte es ja gerade eben schon gesagt mit den Fumbles, was Chad Jeffries da kassiert hat.
Ja.
Was ein ganz klares Problem der O-Line ist. Weil wenn er den Ball im Bedrängnis verliert, weil er gehittet wird, weil er hat einmal nur den Ball, ist ihm aus der Hand gerutscht beim Werfen. Das war ein Thema in Tirol, weil es nass war. Ansonsten sind die Fumble passiert, weil halt ein bis zwei Gegner an ihm dran waren und den Ball aus der Hand geschlagen haben, beziehungsweise ihn umgetackelt haben und er eben durch den Impuls
ist
den Ball
verloren hat. Ist halt ein grundsätzliches O-Line-Problem. Du hast es schon gesagt, er hat 21-6 kassiert, was absolut im oberen Teil ist, beziehungsweise im unteren Teil der Liga, des Liga-Durchschnitts ist. Ja, das hat der liebe Herr Smith von den Prague Lions, der hat 30-6 kassiert. Das ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer. Aber auch ein Herr Henderson bei Paris, auch der hat 22-6 kassiert. Ne? Das ist aber auch das schon ist das, ordentlich.
Was mich wundert, weil das Paris
wundert mich auch, aber die O-Line scheint da auch nicht so dolle gewesen zu sein.
Die haben ja doch eigentlich stabil gestanden.
Wobei man da auch sagen muss, die haben zweimal in der Saison gegen Stuttgart gespielt.
Ja.
Und Stuttgart mit seiner bärenstarken D-Line, die sind da schon das ein oder andere Mal durchgekommen.
Die sind ja auch nicht umsonst darum leading. Ne? Also wenn man das Team anguckt, ist da doch D-Line-mäßig, wenn man jetzt ein bisschen vorgreift, die Stuttgarter mit Tackle-Lead.
Ja.
Also Sack-Lead ist halt einfach Stuttgart da oben.
Ja. Ach, den einen habe ich noch vergessen. Guck mal, das ist ja eigentlich ist der Herr Irons von den Panthers ist 35 Mal gesackt worden. Also das ist die absolute Ligaspitze. Aber eben auch McKay ist 21 Mal gesackt worden und der hat nicht die ganze Saison gespielt.
Der hat nur 8 Spiele gemacht. Also wenn man das hochrechnet,
genau.
Wäre er auch bei 33 bis 34 Sacks hier kassiert hat.
Ja, und auch ein Herr Sullivan von Berlin, auch der ist 20 Mal gesackt worden. Ne? Der ist nun auch schon ganz gut zu Fuß eigentlich. Ja, also das sind so Indikatoren, diese Sacks oder auch die Fumbles. Das ist ja, das eine geht ja mit dem anderen meistens einher. Das ist ja so ein Strip-Sack, wie es heißt, ne? Dass dann der Quarterback den Ball verliert. Und das ist ein gutes Zeichen, dass es in der O-Line nicht stimmt. Oder du hast eben immer nur starke Gegner in der O-Line, in der D-Line gehabt. Hatten wir auch, ja. Wir haben gegen Paris, haben gesagt, gegen Paris ist das zum Beispiel so ein Ding gewesen, starke D-Line. Nordic hatte auch eine starke D-Line. Also von daher, wir hatten unsere Probleme in der O-Line. Ja, das ist eine Baustelle, an der musst du halt arbeiten. Ne? Weil wenn du keine anständige O-Line hast und du hast gesagt, der Quarterback hat keine Zeit zu passen, das schlägt sich in allem nieder. Als erstes in den Sacks, aber nachher auch in den Passing Yards. Ne?
Aber das ist ja auch das, wir hatten einfach viel Pech, wenn du überlegst, das erste Spiel in Paris, wo unser Center sich dann da verletzt hat beim ersten Snap. Und das sind alles so, ja. Es hat halt nicht gepasst, ne? Dann musst du viel wechseln, dann muss Nick Wiens ja auch dann da irgendwie ein bisschen aufhelfen.
Ja.
Nicht in seiner, also doch schon in seiner Rolle, aber du spielst dann einen Spielplan, der nicht so passt, weil du verletzungsbedingt viel rotieren musst. Dann, du hast angesprochen, auch mit dem OC, was nicht so funktioniert, die Spielidee von ihm hat nicht so funktioniert.
Genau.
Und das sind alles so Sachen, die natürlich dann auch für den Quarterback schwer sind, ein gutes Spiel zu machen. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Completion Rating. Das ist ja auch immer so, wo alle sagen, ne?
Ja.
Wie gut performt ein Quarterback? Ja, Quarterback Rating kommen wir nachher auch noch dazu. Aber wie häufig bringt der Quarterback die Bälle an? Und da jetzt, ne, an alle Chad Jeffries-Hater. Übrigens, Chad Jeffries ist auf Platz 3. Und da muss man dazu sagen, auf Platz 2 ist nur ein Aiken Jr., der 2 Games gemacht hat und ja jetzt nicht ganz so viel geworfen hat für die Hamburg Sea Devils. Den kann man also rausstreichen und dann wäre er auf Platz 2. Nur besser mit 6% mehr mit knapp, ja, 6% mehr sind die Rezenet mit 73% knapp.
Ja.
Und wenn man das nur die Completion Rating sieht, ist Chad Jeffries der zweitbeste Quarterback der Liga.
So, und jetzt gib ihm mal mehr Zeit.
Ja.
Ja, hat er mehr Zeit, bringt er auch mehr Pässe an. Ja, dann ist das Completion Rating höher und B, wirft er auch noch mehr, wird er auch noch mehr Attempts haben. Also von daher, ne, du sagst das, immer mal zweigeteilt sehen. Man kann nicht immer nur schwarz-weiß, ne, und wie gesagt, an alle Chat-Hater da draußen oder die nicht so mit zufrieden sind mit ihm. Wenn er geworfen hat, ist er die Nummer 2 in der Liga, was das Completion Rating angeht. So, dass er nicht so viele Yards geworfen hat, liegt daran, dass er nicht so viele Attempts hatte. Der hat versucht, 297 Mal zu werfen. Das ist nicht viel. Da sind fast alle drüber. Sinnott, Sullivan, Holmes, der Irons, Tabor, die sind alle drüber. Die haben alle mehr geworfen als Chad. Aber woran liegt das? Liegt ja nicht daran, dass Chad nicht werfen will.
Nein, nein, es ist halt einfach, die haben Zeit.
Genau.
Die haben Zeit zu werfen. Wie gesagt, Reed Sinnott, da natürlich Nonplusultra, der hat Zeit gehabt ohne Ende. Jadrian Clark hat auch lange Zeit gehabt mit seinen fast 400 Attempts, die er hat, aber ist nur bei 65% und ist bei den Starting Quarterback nur auf Platz 5. Ne? Also auch da ist es so, dass Jadrian Clark Probleme hatte, beziehungsweise ja, doch, er hat Probleme, dass er seinen Receiver nicht funktioniert. Und er hat gute Receiver gehabt, weil auch ja, die sind ja auch in dem All-Star-Team drin, nicht umsonst. Ja. Also gerade Beaulieu oder sowas, die da Yards gemacht haben ohne Ende.
Richtig.
Und deswegen, gib dem Jungen, wenn ich mal überlegen würde, Chad Jeffries mit der O-Line von letztem Jahr oder mit dem ersten Jahr, wo wir dann ungeschlagen reingekommen sind, dann hätte er, weiß ich nicht, dann wäre der ganz weit weg da oben.
Ja, also du schon sagst, ne? Jadrian hat 100 Mal mehr geworfen,
ja,
in einem Spiel weniger.
Ja.
Ja, also ganz andere, klar, ein ganz anderes Play-Konzept. Ne? Die haben das Laufspiel vernachlässigt. Aber man muss es eben mal in die Relation setzen. Ne? Jadrian hat fast 400 Mal geworfen und der Sinnott auch. Aber der Sinnott mit einer wesentlich besseren Quote, ne?
Ja, auch ein deutlich besseres Quarterback-Rating. Und das Interessante ist, wenn man nur die Attempts mal guckt, ne, dann, du hast gesagt, Jadrian Clark mit fast 400, also 398, dann Reed Sinnott mit 396. Und dann kommt erstmal lange Zeit nichts.
Ja.
Ne, also es sind 50 Attempts weniger, ja, kommt Jacob Sullivan. Und da haben wir ja schon gesagt, Jacob Sullivan ist ein Quarterback, der auch high-risky mal eine Triple- oder Quad-Coverage reinwirft, weil er dann lange Dinger macht.
Ja.
Sein Quarterback-Rating ist ja auch grottenschlecht, da kommen wir nachher noch dazu. Und dann kommen Irons Jr. von Panthers und der Holmes von Wien. Und das geht dann stark abfallend. Und dann überlegst du schon, der sechstmeiste ist dann schon fast 100 Attempts weniger.
Also ja,
25% weniger geworfen. Wenn du das fünftbeste oder sechstbeste Team bist, oder beziehungsweise dann als Quarterback stehst, das ist halt auch eine Hausnummer. Das ist ja wirklich dann das Thema wieder Dual Threat, One Threat. Und Jadrian Clark und Reed Sinnott haben da einfach eine Menge geworfen.
Ja, ja. Und dann schlägt sich das auch, wenn du die Total Yards anguckst, ist der Chat auch auf der Nummer 5.
Ja. Ja,
mit knapp, sagen wir mal, ne, knapp über den Rods of Panthers tatsächlich. Aber die Total Yards, wenn du dir guckst, das ist ein Hennessy, was 300 Yards weniger geworfen hat als ein Jeffries.
Ja. Und klar, du hast die Ausreißer, das ist halt das Thema. Sinnott und Clark, die musst du beide rausnehmen, weil das Spiel nur über lange Pässe ging.
Also hätte das Spiel der Nordic gegen Helvetic stattgefunden, dann wäre der Clark Leader, was die Yards angeht. Ja. Weil der, ne, 3.900 für Sinnott und 3.700 für den Clark. Der Clark hätte gegen Helvetic definitiv mehr als 200 Yards geworfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann wäre der die Nummer 1 gewesen. Ein bisschen ärgerlich für einen Jadrian. Aber dann hast du dann, darunter kommt dann ein Sullivan, ne, der dann auch knappe 3000 Yards wirft, der aber auch 16 Interceptions wirft. Ne? Also das ist der Halodri. Und da, schöne Grüße an Ilka, mit der habe ich auch darüber kurz kommuniziert, weil in den sozialen Medien war, ja, ich hätte gern den Sullivan, ne? Da waren ja einige Stimmen laut, weil wenn Berlin nicht mehr ist, hätten wir gerne den Sullivan. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Lass den mal die ersten 5 Interceptions werfen und dann wollen wir den vom Hof jagen.
Er wäre auch für mich der Quarterback, den wir auf gar keinen Fall holen würden. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Jacob Sullivan.
Jameis Winston heißt er übrigens. Das ist mir der Name eingefallen. Jameis Winston, der damals bei den Buccaneers gespielt hat und mittlerweile, ich weiß nicht, spielt er noch bei den Browns, ich weiß es nicht. Der Browns und Saints, der hat ja eine ganze, der dann ne, 31 Touchdowns und 30 Interceptions also in einer Saison, ja. 5000 Yards wirft, aber überhaupt nicht produktiv.
Ja,
einfach das, nur blind das nach Thema. Vorne eiern und
wenn du so Glück. Wirfst, dann wie gesagt, Rezende, beste Beispiel, nicht Rezende, Jacob Sullivan das beste Beispiel dafür mit schlechter Rating, schlechter Quote, auch wenn man anguckt, die Average, ne? Also Rezende hat fast 10 Yard pro Wurf, also ist immer ein, kann man schon fast sagen, jeder Wurf ist ein First Down.
First Down, ja.
Und danach kommt dann erstmal Jaden Clark 9,3. Und Jacob Sullivan mit 8,28 ist ähnlich wie wir mit 8,27.
Ja.
Ja, also das ist ja. Halt das Thema. Und wir haben eine deutlich bessere Completion Rating dabei.
Ja, richtig. Ja, und du hast es dann auch, schlägt sich ja nieder, hast du gesagt, ein Quarterback Rating, das schlechteste Quarterback Rating der Liga hat Jacob Sullivan mit 96. Und das ist wirklich schlecht. Das ist ein wirklich verdammt schlechtes Rating. Und wie gesagt, noch einmal, den will ich nicht haben.
Nein, auf gar keinen Fall. Also, ja, du sagst es, ne, 96 ist halt gar nichts. Also normalerweise, die Quarterbacks, die vernünftig performen, die sind dann irgendwo 110 aufwärts. Ne? Das ist schon, genau. Schon deutlich. Wenn man guckt, mal Quarterback-Rating, klar, Reed Sinnott, 139,9. Yeah. Das ist natürlich auch, man muss die Formel dahinter auch mal ein bisschen betrachten. Das ist natürlich die Punkte, die wirklich da reinkommen, sind lange Pässe.
So. Lange Pässe und die Completion Rate, ne? Das sind so genau. Die beiden Dinger, die dir schwergewicht
sind. Reed Sinnott hat halt nun mal mit dem Quickshank regelmäßig 30 Yard, 40 Yard Bomben geworfen,
ja.
Was die Quarter, das Quarterback-Rating auch hochpusht. Weil wenn man da mal guckt, gegenüber Jaden Clark ist Platz 2 mit dem Quarterback-Rating von 125, 15 Punkte Unterschied im Quarterback-Rating.
Wahnsinn, ne?
Das Wahnsinn. Ist schon eine Hausnummer, die muss man auch erstmal machen. Aber das ist halt nun mal die Formel. Wenn es wirklich lange Pässe sind, die dann auch ankommen, gibt es ordentlich Punkte, weil normalerweise der Schnitt ist, wie gesagt, so 110 rum, müsste man andenken. Und da bewegen wir uns aktuell beim Quarterback Rating auf bei den Starting Quarterbacks auf Platz 6.
Ja.
Ja, und dann hast 116, du nur, ja. Ja, dann hast du Jerry Clark, hat ja schon gesagt, 125.
Der auch ein schlechtes Rating hat, das wundert mich, ist der Tabor mit 99,9, also auch unter 100. Das wundert mich tatsächlich.
Das wundert mich auch, dass er da unten ist.
Ja, aber hat eben auch mit der Completion Rate zu tun. Er hat nur ist eigentlich der schlechteste, abgesehen von den Fairway and Throwers, mit 60% angekommener Pässe. Das wundert mich. Hatte ich einen anderen Eindruck die Saison über.
Ja, es ist auch nicht jetzt mal Interception Rating oder sowas. Er hat 10 Interception geworfen. Also 3,3% sind nur Interception gewesen bei ihm. Wundert mich auch, dass es wirklich nur 99,9 ist.
Wundert mich stark, ja. Eine der Zahlen, die mich überrascht, aber ist dann eben auch wieder so ein Ding, diese Berechnungsgrundlage, weil erfolgreich war er halt, ne? Also wenn 96%, 96 Sullivan und 99 er, und der Sullivan hat nun viel weniger gerissen in der Saison als der Tabor, ne?
Ja.
Naja gut, aber das Team drumherum stimmt halt anscheinend.
Genau, also das ist das Thema, aber bei Quarterback Rating, wie gesagt, Chetreff ist auf der 6, Jaden Clark auf Platz 2, aber es liegt auch, wie gesagt, daran, dass er halt einfach lange Pässe machen konnte. Genau. Wir haben lange Pässe nicht ganz so viele gemacht. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich irgendwo, wie gesagt, hatte ich gerade eben gesagt, Yards per Pass.
Yards per Pass haben wir 8,27.
Genau, 8,27 ist jetzt, ist okay, könnte aber auch mehr sein.
Aber es ist auch interessant, finde ich auch die Statistik, Touchdown Percentage. Ne? Also wir haben eine 9,09 Touchdown Percentage bei den Würfen. Ein Sinnott hat da 12,63 und ein Holmes hat auch über 12. Aber auch da sind wir kein Schlusslicht.
Nee.
Plus, und da muss man jetzt auch nochmal sagen, auch ein großer Wert, die Interceptions, die da geworfen werden. Ja, haben wir schon gesagt, der Sullivan mit 16 Interceptions wirklich Leader.
Ja.
Die besten der Liga, das waren der Hennessy und der Perry aus Tirol, die haben nur jeweils 3 geworfen. Und wer kommt dann? Der Herr Jeffries mit nur 4 Interceptions. Und Sinnott hat auch nur 4 Interceptions. Ja, stabil.
Ja, also wie gesagt,
absolut stabil.
An alle Chad Jeffries, also wir wiederholen das ja auch gerne. wie gesagt, das sind die nackten Zahlen, nackten Fakten. Klar ist Chad Jeffries, was die Attempts und die Yards angeht, besser. Aber wenn man sich den Rest anguckt, also für mich ist da Chad doch der bessere Quarterback, wenn man eine stabile O-Line hat. Ich hatte es ja gerade eben auch schon gesagt, wenn man die O-Line der letzten Jahre nimmt und dann Chad Jeffries dahinter setzt, dann hätte er auch andere Stats gehabt.
Ja,
das ist das Thema. Und dann muss man auch dazu sagen, es ist ja auch ein Thema, wo wir auch drüber gesprochen haben, ist auch diverse Mal diskutiert wurde, J.J. Clark und seine Stimmungsschwankungen. Wenn es mal nicht funktioniert. Ne? Man hat es auch in Storm gesehen beim Spiel, als wir in Kopenhagen waren.
Ja.
Wie er dann an die Sideline geht, den Helm wirft, sich mit John Schub in die Haare bekommt. Das ist halt, wenn mal was nicht funktioniert, der baut halt nicht das Team, sondern der haut dann da oben drauf. Und dann hast du lieber einen, so wie Chad Jeffries, der sich dann auch ein bisschen drum kümmert. Ja. Ne? Das ist dann das, was uns halt auch macht, dieses Familiäre. Ne? Du bist halt zusammen, du stehst als Team, du gewinnst als Team und du hast nicht einen, der dann als Leader da reinkommt und sagt, hör mal, ich bin hier der Obergott.
Ja. Ja.
Das, was ich sage, wird gemacht und wenn es nicht nicht so funktioniert, wie ich es will, dann raste ich aus. Ne? Ja. Das ist halt auch ein Thema.
Ja, interessant auch dabei, ne? Jetzt haben wir gesagt, hat nicht so viel, der hat halt auch nicht so viel geworfen, deswegen hat er so wenig Interceptions, dafür gibt es ja eine Prozentzahl. Ja. Ne? Interception Percentage, ganz oben, das Sinnet mit nur 1,01% Interceptions, das ist schon bärenstark. Und auf Platz 2 Chad Jeffries mit 1,35%.
Ja, muss
Platz 3, der Hennessy ist noch mit
1,29,
hat sich dazwischen geschummelt, ist okay. Hat auch eine Interception weniger geworfen. Aber auch ein Perry, der 3 Interceptions hat, also eine weniger, hat 1,44. Also da muss man es wieder in Relation setzen, denn ein Jadrian, der hat 2,26.
Ja, da muss man auch gucken, wenn man jetzt vielleicht zum Hennessy. Also da ist auch, Chad hat knapp 300 Attempts und Hennessy hat nur 230
Attempts. Hat weniger geworfen. Ja,
also auch da ist ein großes Gap dazwischen.
Stimmt.
Und Quarterback-Rating 117 zu 119, das ist jetzt auch nicht weit weg.
Ja.
Also und man muss überlegen, Hennessy ist Winning Quarterback des Championship-Game. Also wenn man nur den Zahlen und Fakten glauben würde, würde Chad Jeffries oder hätte Chad Jeffries in dem Finale genauso performt.
Ja.
Also kannst du die Stuttgarter quasi austauschen mit uns, das, was wir alle gehofft haben.
Ja. Auch da haben wir gesehen, dass der Hennessy hatte auch einige Male wenig Zeit zu werfen.
Ja.
Ja, das auch ähnliche Probleme in der O-Line, wie wir sie haben, oder in der Stabilität letztendlich. Mega interessant. Mega interessante Statistik.
Also, was mich auch ein bisschen wundert, ist der Wang in Frankfurt. Er hat Quarterback-Rating 93,8. Er ist auch nicht so gut. Wobei ich gefühlt hat der Frankfurt nochmal einen Push gegeben.
Ja, ist auch die Completion Rate, ne? Hat 60,27, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Nur knapp über dem Tabor.
Ja.
Und Tabor hat für mich ja auch gefühlt besser performt. Ne? Also es ist so, beim Wang weiß ich auch nicht. Den müssen wir nächstes Jahr beobachten. Ich hoffe, die behalten den. Ich bin ein Fan, echt guter Mann, glaube ich. Wir werden sehen.
Ja. Das ist wirklich ein Thema, junge Quarterbacks. Wir haben uns natürlich auch beim Saisonabschluss letzte Woche drüber unterhalten. Wen man da holt, sagt man, man behält Chad Jeffries jetzt dabei, weil er halt einfach ein Zettel-Typ ist.
Ja.
Kostet natürlich auch Geld, das ist auch ein Thema, weil die ganze Familie damit dranhängt. Mhm. Das ist ja auch eine Frage. Salary Cap, da hatte Michael ja auch gesagt, was geht und was nicht
Salary
geht.
Salary Cap ist das eine, aber trotzdem, das andere muss halt mitfinanziert werden. Ne?
Also genau,
du musst eine Frage, welches Gehalt kriegt er, aber du stellst halt auch die Wohnung, ne? Und eine Wohnung
ein Auto,
für einen Single-Mann ist was Fahrrad. Anderes als ne? Also ich oute mich jetzt. Ich würde den Chat gerne behalten.
Ich würde ihn
wirklich sehr gerne behalten, weil ich glaube, dass er als Typ sehr gut reinpasst. Der passt super in die Teamchemie rein. Ja.
Auch zusammen mit dem Rohr zusammen, die beiden.
Genau.
Ich habe es ja auch dann bei dem Heat-Treffen gesehen, wie sie dann zusammengearbeitet haben. Da stimmt die Chemie zwischen den beiden. Und ich würde ihm einfach mal wünschen, gib dem Jungen eine O-Line, so wie so letztes und vorletztes Jahr. Dann hat er eine ganz andere Stats, die da drin stehen. Und dann funktioniert das auch. Dann sind alle Hater dann da raus und die sagen,
schlecht ist der gar nicht. Und gib ihm ein OC direkt am Anfang, wo es auch funzt, weil auch das hat mit Sand ins Getriebe geworfen, ne? Muss man ja auch sagen.
Ja, und vielleicht auch noch ein, zwei Receiver, ne, die dabei sind, weil da haben wir ja auch Ja, wir haben gute Receiver gehabt.
Ja, absolut.
Ja, klar, Haaland ist Platz 1 gewesen, aber auch da sind wir im Vergleich zu letzten Jahr natürlich ein bisschen schlechter, was das angeht. Aber das ist halt auch das Thema, du musst halt irgendwie welche Receiver haben, die auch den Ball fangen können. Und da sieht man bei uns recht deutlich, deswegen gehe ich jetzt mal so schon wieder in die nächste Statistik drüber, weil ich glaube, Quarterbacks haben jetzt fast alle Statistiken
ja, abgefrühstückt,
außer du hast da
irgendwas. Nee, da ist jetzt nichts mehr. Nee.
Ne, und dann wenn man sich das auf Receiving anguckt, allein bei uns intern mal, da ist natürlich Haaland Kofi ganz oben.
Ja.
Also das ist ein Thema, er wurde aber auch am meisten angespielt, er hat 66 Targets bekommen, wobei wenn man überlegt, Mark Pope hat nur 6 Spiele gespielt, gibt ihm noch die 4 Spiele mehr, um gleichzuziehen, dann ist er da auch. Also das ist dann auch ungefähr bei 70 Targets gewesen. Aber 70% Catch-Rating ist halt, ja.
Also über 70% ist schon gut. Das ist, da bist du in der Liga oben mit dabei. Ja, du hast einen Quickshank, der hat 76%, das also unglaublich gut ist. Aber dann hast du auch einen Bouillieu bei Nordic, der dann 72% hat. Da bist du mit 71, irgendwas, da bist du wirklich gut mit dabei. Und was du jetzt sagen musst, wenn wir beim Haaland sind, ein Average von 17,45 Yards pro Catch, das ist die Nummer 2 in der Liga. Nee, die Nummer 3.
Ja, also wenn dann mal ein langes Ding kam, also man muss mal gucken, bei denen, die lang gespielt haben.
Ja, also bei denen, die lang gespielt haben, würde ich sagen, das ist der Föns, ne, von Nordic Storm, der hat die 18,58 pro Catch und der Harley Junior von Stuttgart hat 19,41. Und ich habe jetzt bei mir auf der Liste keinen, der da drüber ist, glaube ich.
Also nee. Wenn man mal guckt, der Meister hat so nur ein Attempt, also Potter
ja, von der Entschuldigung 42. Ja, sowas zählt nicht.
Wenn man mal
muss auch schon mal ein paar Targets sein. Ne?
Gucken, Ford ist bei den Musketeers mit 22 bei 10, 20,36, der Goggins von Berlin als Receiver.
Ja.
Es sind ein, zwei da drin, aber was auch interessant ist, Yannick Lurks ist mit 8 Attempts und 18,33 Yards auch recht weit oben da.
Also der Yannick hat mir auch gut gefallen, was die Performance angeht, was die Zuverlässigkeit angeht. Was zu ihm fliegt, fängt der
wohl meistens. Und Clemens Schulte hat auch die letzten Spiele gut performt.
Ja.
Der ist da auch bei 17,53.
Ja.
Hat er auch 27 Attempts bekommen. Ist bei 63% hat er nur gecatcht. Also da muss er noch ein bisschen an den Fingerfertigkeiten arbeiten. Aber Yannick Lurks war auch bei 75%. Ne? Also wenn man gibt ihm mehr Zeit und mehr Bälle, dann gucken, ob er das kann. Aber ja, dann kommt natürlich Haaland Kofi, 66 Attempts. 72-71% gecatcht.
Ja.
Es ist schon gut. Und wie gesagt, auch was du gesagt hattest, ne, die 17,45 Yards nach dem oder das insgesamt, das ist super. Das ist eine super Zahl. Ne? Das ist halt auch in den Top 10 von den außer die Ausreißer, die natürlich irgendwie ein, zwei haben,
ja.
ist er in den Top 10 drin und auch zu Recht.
Ja.
Er hat gut absolut gespielt, ist damit übrigens über dem Bouillieu, der dann nur bei 16,77 ist.
Eben.
Das ist
ist wirklich, wirklich gut. Auch die restlichen Statistiken können sich sehen lassen. Ne? Also 59 Yards, sein längster Catch, Touchdown, 13 Touchdowns hat er gemacht. Ist richtig gut. Eine Statistik, die ich leider nicht gefunden habe, die zwar aufgeführt ist, aber ausgenullt ist bei allen, sind die Yards after Catch. Das ist ja für mich eine Statistik,
weil
die
das,
gehört da so richtig rein.
Das macht das auch ein bisschen kaputt. Du kannst die Longest gucken, oder wie lang der ist. Die sind zwar drin, aber das sagt dir halt nichts, weil da hast du dann den Meier von Wien, der 92 Yards hat.
Ja, genau.
Ja,
die
würde, gut.
Die hat er nicht geworfen.
Hat der Holmes, genau. Ne? Hat er, weiß ich was, nach 40 Yards gelaufen, nach 50
genau.
Yards gelaufen.
Genau.
Das ist schade, dass die Yards auf der Catch nicht da drin sind.
Wirklich schade.
Weil
wer da nämlich auftauchen würde, wäre auch ein Justus Selig, der auch kurze Pässe gefangen hat und dann immer wieder, weiß ich noch, 10, 15, 20 Yards oben drauf gelegt hat mit seinen Yards auf der Catch. Das ist wirklich schade, ich habe die Statistik nicht gefunden.
Nee, Justus Selig, wenn du so ansprichst, der hat auch sein Longest ist 70 Yards. Also es ist halt ein Thema. 70 Yards hat auch de Bouillieu, ich glaube, da hat er so gegen uns hingemacht, wo er auch
kann danach sein.
40 Yards den bekommen hat.
Ja.
Quickshank bei 73, Willie P bei 74 Yards, Longest, das sind halt alles so Sachen, wo du sagst, ne, Yards after Catch, das sind keines es war keine lange Bombe dabei, die dann wirklich über 40, 50 Yards gehen.
Da lobe ich mir die NFL, weil die unterscheidet, die kann auch unterscheiden. Ne? Also wo hast du den tatsächlich gefangen? Das war dann wirklich die Airtime, also die Air Distance, die da gemessen wird. Ja, ist schade. Also die hätte ich sehr, sehr gerne gehabt noch in der Statistik.
Rory Starkey Jr. auch mit 68 dem Longest. Also auch da sind wir nicht so weit. Aber das war, glaube ich, auch viele Yards auf der Catch. Ich glaube, das war es Berlin. Berlin kann es nicht gewesen sein. Aber während des Berlin-Spiels.
Oh, das weiß ich nicht.
Also, war auf jeden Fall ein
muss ja vor Bombe, dem Berlin-Spiel, oder? Muss ja vor dem In-Berlin-Spiel gewesen sein.
Also vor dem Sandkasten. Ja, genau, vor dem Sandkasten. Aber ja, wenn man Touchdowns mal anguckt, da sind wir mit 13 Touchdowns bei Haaland auf Platz 6.
Ja.
Seasonweit, klar, Quickshank ganz vorne. 1, dann, das ist natürlich das Interessante, Botello Moreno und Beaulieu, beides die Nordic Storm-Spieler, der einmal der Tight End und der Wide Receiver mit zusammen 33, also 16, 15.
Ganz stark. Also es waren zwei geile Waffen, die der Jadrian da zur Hand gehabt hat. Ne? Muss man echt sagen.
Da muss ich auch sagen, ich habe die Stats mir auch da angeguckt. Ich bin ja auch ein Freund vom Tight End-Spiel. Ja. Das habe ich ja auch am Anfang schon gesagt. Taucht halt irgendwo auf. Also in keiner Statistik O-Line einer von unseren Tight Ends. Da ist so die Frage.
Wir haben auch kaum gespielt mit dem Tight End.
Genau, das ist das Thema.
Ich müsste echt über das. Kam vielleicht mal ein, zwei Pässe oder so, aber. Und warum? Weil der Tight End beim Blocken in der O-Line unterstützen musste. Genau deswegen hätten wir den noch mit rausgenommen. Hättest du den noch mit rausgenommen. Wobei dann auch ein probates Mittel mal so ein Screenpass auf einen Tight End wäre, ne? Dass du den dann rausziehst aus der Line und der dann einen Meter dahinter aber steht und dann
auch einmal kurz gedroppt wurde. Problem gehabt, das konntest du halt nicht machen. Ne? Du hast halt das Thema, wenn du
noch weniger Zeit da wäre.
Genau, das ist das Thema. Mhm. Weil da läuft an der Position nämlich einer durch. Und wir hatten es auch gesagt, mit Nick Wiens, der jetzt dann außen so ein bisschen gespielt hat, du musst halt dann gucken, dass du deinen Quarterback irgendwie schützt, weil die O-Line nicht stabil genug ist und die Gegner wissen, was sie machen sollen mit der D-Line. Und
deswegen haben wir die Tight Ends meistens zum Blocken benutzt. Also ich weiß nicht, wie viel Pässe, es kann nicht viel gewesen sein. Also
ja, wie gesagt, in den
vor Augen habe ich keinen.
In den Statistiken taucht nämlich kein Tight End auf bei uns beim Rushing, Receiving-mäßig. Beim Rushing sowieso nicht, aber wenn irgendwie so ein kleiner Screen-Pass kommt. Ich finde es schade, wie gesagt, ich bin ein Freund vom Tight End und man sieht auch an den Zahlen, Platz 2 ist halt der Botello Moreno als Tight End. Natürlich ist er auch ein Biest, ne? Muss man ja auch
sagen. Absolut.
Ist ein Tier. Aber man kann auch mit einem Tight End kann man auch ordentlich Punkte machen.
Ja, ist auch gut so. Also haben sie gut gemacht. Also, und ich glaube, neben dem Bierbaumer, von dem ich ja auch ein großer Fan bin, war halt die Geschichte bei Nordic Storm mit einer der besten Sachen, wie ein Tight End halt eingesetzt werden kann. Also Moreno und Bierbaumer halte ich für die beiden besten der Liga.
Ja.
Weil sie aber auch gut eingesetzt werden. Kommt halt immer auch auf den Gameplan an, den du hast, kommt auf dein Play-Calling an. Ne? Hast du in der NFL ja auch. In der NFL gibt es auch viele Teams, die weniger mit dem Tight End spielen, was nicht damit zu tun hat, dass der Tight End schlecht ist, sondern dass der Gameplan oder das Playbook einfach nicht so viel hergibt. Oder vielleicht der OC kein Fan ist vom Spiel über den Tight End. Ne? Davon hängt halt viel ab. Also ich bin mir sicher, auch da verhungern halt recht viele.
Aber das wäre sowas, was ich mir nächstes Jahr wünschen würde. Ein bisschen mehr mit dem Tight End. Wie gesagt, ich wiederhole mich, ich bin ein Freund, ich habe am Anfang gesagt, ich bin Freund vom Tight End-Spiel, weil der so flexibel ist und der kann halt auch mal Yards auf der Catch machen.
Für
und
dich
sowas.
Holen wir den Gronky als Import.
Hör mal, ja, Martin,
die ELF reicht's.
Frag doch mal an, ob er für ein bisschen Handgeld, ne? Geld hat er jetzt schon genug, aber nicht, gut, er hatte seinen Vertrag, wobei es würde ja funktionieren. Ne?
Ja, der kommentiert, aber der ist ja rechtzeitig wieder zurück.
Genau, das würde ja passen, kann das Championship-Game zwar nicht spielen, aber
ja,
das kann man auch regeln.
Das
kann man auch
regeln. Das wäre
schmutzig, ne? Der Gronk in der ELF, beziehungsweise EFA.
Naja, aber nur mit dem Goat. Ja, soviel zum Receiving, also Top-Performer dabei. Beim Receiving wenig Überraschung, finde ich. Also das Receiving-Core spiegelt so den Saisonverlauf wieder, finde ich.
Ja, wenn man mal guckt bei uns noch Receiving, wenn man natürlich herausheben muss, wer eine geile Catch-Quote hat, natürlich waren die nie so lang, aber Jonathan Scott, ne, als Running Back, der ja auch die kurzen
Pässe bekommen hat. Finde ich auch irrsinnig wichtig, dass du einen Running Back hast, der auch fangen kann. Und auch er hat viele Yards after Catch dann letztendlich gemacht, weil wenn der frei ist und ins Laufen kommt, 1:1 im Open Field, kannst du den schlecht stoppen.
Ja, vor allem, es ist Yards per Catch, sind 12 Yards. Ist jetzt natürlich jetzt nicht Yards after Catch, mal gucken, was aber Yards per Catch, auch bei 12 ist auch nicht schlecht, 26 Mal Target, 24 Mal gefangen.
Ja.
Also auch da die Percentage, wie gesagt, die 92% mit der Percentage
Rate. Das sind halt die kurzen Pässe, der kriegt ja keine langen, der kriegt die kurzen Pässe nach außen oder eben so ein Screen Pass. Die fängst du natürlich leichter, aber auch die musst du erstmal fangen und da musst du auch erstmal Yards von machen.
Die sind ja auch meistens in der Bedrängnis. Das heißt, der Pass kommt nicht ganz so sauber raus.
Ja.
Wenn du jetzt natürlich eine lange Bombe wirfst und hast Zeit in der O-Line, dann kommt der Pass normalerweise oder der Ball ordentlich angeflogen.
Ja.
Die kurzen Pässe auf den Running Back oder dann auf den Tight End, das sind meistens Sachen aus der Not heraus.
Ja, ist eigentlich die letzte Option, die du hast, wenn du weißt, okay, findest da vorne keinen oder du hast keine Zeit, dass die sich da ihre Routen freilaufen können, dann ist das an sich die Notoption, die dann rechts oder links neben dir steht, die du dann anpasst. Ne? Aber wie gesagt, auch dann, wenn du rechts oder links passt, dann musst du erstmal diese Yards machen, die du dann pro Catch hast. Ne? Das ist dann natürlich auch ein Zeichen, dass der liebe Herr Scott das ganz gut gemacht hat.
Ja, was witzigerweise auch auftaucht, hat 5 Targets bekommen. Patrick Pötsch als Fullback. hat natürlich dann auch dann
die Rolle eingenommen.
Einen, genau.
An einen erinnere ich mich noch, da hat dann, das habe ich auf der Zone, habe ich das geguckt und dann war der amerikanische Kommentator ganz hin und weg, hat ihn auch ganz lustig ausgesprochen.
Patch
oder so.
Was beim Tirol-Spiel war das, glaube ich.
Ja, das kann sein, ja. Da war der sehr begeistert von, dass der The Big Man runs outside oder so. Ja, also war schon cool.
Ja, was schade ist, aber es ist auch klar verletzungsbedingt. Leon Hölker hat nur dreimal Target, hat keinen Ball gefangen und ist dann auch ausgefallen, nachdem er dann in Wien sich beim Warmmachen ein bisschen was gezerrt hatte.
Und hat dann letztendlich auch gekickt.
Genau.
Der war ja nun 2-3 Spiele war er nun Kicker. Ja, und dann hat man ihn dafür dann wahrscheinlich auch eher geschont. Aber auch das hängt von einem OC ab. Ist er Fan davon, ist er nicht. Auch Receiver haben so ihre Marotten und ihre Stärken. Passt das in den Gameplan, passt das nicht in den Gameplan? Ne? Ich drücke dem Leon die Daumen, dass wir ihn nächstes Jahr verstärkt mal in der Offense sehen und auch verstärkt als Target für einen Chad Jeffries, der dann mehr Zeit bekommt.
Ja, also das ist wirklich so, wenn er wieder da ist, Leon gesund bleiben und nicht verletzen. Von daher wäre schön, wenn er nächstes Jahr so ein bisschen was an Pässen bekommt.
Ja.
So, ab zum Rushing.
Jawohl, es wird hier laufen. Lauf,
Baby, lauf.
Es wird hier laufen. Unser Starting Running Back, Jonathan Scott, jetzt mussten wir uns natürlich umgewöhnen. Wir hatten letztes Jahr eine Maschine, oder die letzten beiden Jahre, mit dem lieben Herrn, der mit dem lieben Herrn Clark gegangen ist und sich da verletzt hat. Deswegen taucht er diese Saison nicht auf.
Also ich sage immer mal wieder, ne? Das ist halt Murphy's Law. Ne? Gehst du weg und dann kriegst du so eine Verletzung.
Wenn du weg bist, bist du weg. Ja. So ist es halt.
Aber wir haben ja, der Name ist gerade eben ja schon gefallen, einen ordentlichen Ersatz bekommen, der auch ein paar Yards machen konnte, nämlich Johnson Scott.
Ja.
Ja. Der mit 729 Total Yards bei 121 Attempts, also ein Durchschnitt ungefähr von 9 Yards gelaufen ist. Und das kann man mal sehen lassen. Ne? Hat auch nur einmal den Ball
verloren. Das sind keine
lassen.
9, das sind 6.
Entschuldigung, 6 Yards, genau. Ich bin schon in der Zeile verrutscht.
Ja. Ne? Nee, aber das ist okay. Also als Running Back 6 Yards pro Attempt. Das ist mehr als der Durchschnitt, weil machst es zweimal, hast einen First Down.
Vor allem, ne? Das ist ja das Ding. Du sagst ja irgendwie, der erste ist ja meistens ein Lauf.
Ja.
Ne? Außer du hast
sehr einen oft,
Gameplan, wie bei Nordic Storm ist, du passt einfach und passt und passt und passt.
Ja.
Hast ja sonst normalerweise immer in deinen 4 Versuchen, der erste ist immer ein Lauf. Ja. Guckst, wie er durchkommst. Wenn er gut ist, lässt du nochmal laufen.
Ja.
Ansonsten kommt am zweiten ein Pass und dann ist der dritte wieder ein Lauf.
Genau.
Und wenn du einen hast, der 6 Yards zum Average läuft, dann gibst du ihm zwar einen Ball und siehe da, First Down.
Klatsch.
So einfach ist das. So einfach ist Football übrigens. Danke, dass ihr zugehört
habt. Ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Tipps braucht, Trainer seid, Coaches oder so, ruft den Josh an.
Ja.
Nummer wird eingeblendet.
Genau. 2x6 Yards reicht für ein First Down. Merkt euch das.
Ja, 2x6 ist 12. Ja. Witte, witte, witte. Und 3x. Ja. Ja, gut.
Wie war das? 3x3 Yards sind auch 10. Ne?
Irgendeiner mal gesagt. Ja. Ne? 3x3 ist auch 10. Mm.
Ja, jetzt in der NFL funktioniert das ja nicht mehr durch die Kameratechnik beim Ball. Ne?
Ja, die kam noch gar nicht so richtig. Also einmal habe ich das gesehen, wo es richtig knapp war. Und dann kam die
Kamera zum Einsatz. Ja, und bei einem hatte ich gesehen, letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag, da war das Ding aber auch irgendwie gefühlt schon weit weg von der Linie.
Ja,
also ja. Auch da.
Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Ich weiß nicht, ob die sich da noch dran gewöhnen müssen an ihr Hawkeye. Aber ja, gut. Also ich hatte immer gedacht, die nutzen das, um den Ball tatsächlich zu spotten. Dass wenn dann mal irgendwie so eine Challenge-Flag kommt, aber da kam auch noch keine Challenge-Flag, die gesagt hat, wegen Spotting, ob das dann da auch eingesetzt wird. Das war jetzt eher so ein, wir lassen die Chain-Crew draußen und gucken, ob es ein First Down ist. Ja, war recht unspektakulär bis jetzt. Aber gut, schauen wir mal.
So. Kommen wir aber trotzdem zu den Rushing.
Ja.
Sehr interessant, wenn man sich die Total anguckt. Rodney von den Ravens mit 1082 Yards, dann Haselwander von den Tirol Raiders, der uns ja auch ein paar Yards reingedrückt hat.
Der ist aber auch viel gelaufen, muss man dem ja auch sagen. Ja. Der hat 178 Attempts gehabt. Ich glaube, das ist Ligaspitze. Keiner ist mehr gelaufen, also keiner hatte mehr Attempts. Weil sie auch wenig gepasst haben. Ja. Rodney hat 176.
Genau,
ne?
Genau. Die beiden sind nah beieinander. Wie gesagt,
auch yardsmäßig
nah beieinander. 178 und 1042.
Ja.
Und dann kommt einer, der auf der Position
ist kein Running Back.
Was Falsches ist irgendwie. Dann kommt der Iris Junior von den Panthers als Quarterback mit 1023.
Über 1000 Yards.
Und das Witzige ist, du hast dann 1082 beim Rodney, 1042 beim Haselwander, dann 1023 beim Irons und dann kommt lange erstmal nix.
Genau. Dann ist erstmal 200 Yards Pause. Aber auch muss man sagen, von den dreien hat der Irons mit 7,47 Yards pro Rush ist der Spitzen. Also der ist pro Attempt mehr gelaufen als die beiden Runner.
Vor allem, ne, er hatte auch 11 Touchdowns gelaufen.
Er hat auch noch 4, 11 Touchdowns. Genauso viel wie der Rodney übrigens. Ne? Der
nur wer stärker ist, ist, also Haselwander hat 14 Touchdowns gemacht. Ja. Russell Tabor hat 13 Touchdowns gemacht, aber da ist er nur bei
7,29. Der ist auch viel gesneakt, ne? Muss man sagen. Genau. Der hat viel in der, also alles, was in den, oder 5 Yards und so, da hat er viel bekommen, aber auch scripted, ne? Also nicht, dass er da irgendwie auf der Flucht war, sondern der ist da tatsächlich, dann nach außen ist er viel gelaufen, ne? Hat dann die Route hinten rumgenommen, das hat er ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, er hat 13 Touchdowns gemacht, das war schon ganz gut.
Ja, und dann kommt, wie gesagt, du hast gesagt, 200 Yards bis zum Suselke von den Lions, der bei 861 ist. Und dann kommt lange Zeit, kommt erstmal nichts. Ne? Das ist so, es wird immer weniger. Und dann kommt an der 2, 4, 6, 8. Stelle kommt Johnson Scott mit 729 Yards.
Gefolgt von Herrn Henderson.
Und dann kommt
den Paris Musketeers.
Das ist das Interessante. Dann kommen Henderson, dann Ojewo von Stuttgart Search, der auch im Finale gut gespielt hat.
Ja.
Und dann kommt nach und nach immer wieder ein Quarterback rein. Ja, weil Russell Tabor mit 63, der Smith von den Lions mit 549, Willie P. als Wide Receiver.
Auch ein Receiver eigentlich.
Bei 550 Yards. Also auch da. Und witzigerweise ist Willie P. vor Justus Selig und vor Empirein von den Bravos, von den Vikings.
Ja.
Also auch da Willie P., ich hatte es gerade eben gesagt, die Triple Threat, weil er hat ja auch gefühlt alles gemacht, mal geworfen, mal den Punt Return gemacht.
Aber das musst du bei Willie P. auch mal sehen, der hat über 9 Yards per Carry.
Ja.
Ja, also das als Nicht-Running Back. Das ist auch eine, und der ist, ne, das waren ja meistens diese Hintenrum-Routen, ne? Dann läuft er von außen, kriegt hintenrum dann die Übergabe Endaround und muss dann erstmal die Yards machen, außenrum. Das heißt, der ist ja auch von rechts nach links wesentlich mehr gelaufen, als das diese 9 Yards aussagen.
Das ist auch witzig, mit seinen 58 Attempts, die er gemacht hat. Hat er 4 Attempts mehr als Herr Platzgummer aus Galaxy, von der Galaxy, der auch nur bei 8,91 ist. Das heißt, der Right Receiver der Prague Lions hat mehr Punkte gemacht als der Running Back bei der Galaxy.
Ja, ja.
Also das ist, wie gesagt, Willie P. hat da ordentlich abgeledert und es ist einfach ein guter Typ. Ja. Wenn man, wie gesagt, wir gehen jetzt immer auf die Yards drauf, wie gesagt, viele Quarterbacks kommen, und du hast gesagt, Quarterback-Sneak oder gescriptete Spielzüge,
die dann rauskommen. Das sind dann Touchdowns halt. Ne? Mit dem Quarterback-Sneak machst du ja keine Yards letztendlich. Und deswegen sind halt diese Average-Yards, ne? Wenn du beim Tabor die Average-Yards guckst, sind die bei 7,29. Das heißt, das war nicht nur alles Sneaks. Ne? Der ist auch ordentlich so gut zu Fuß gewesen. Das war schon gar nicht schlecht. Und dann 13 Touchdowns als Quarterback selber zu laufen, das ist schon eine Hausnummer, muss ich sagen.
Ja, und wenn man dann bei uns guckt, der kommt ja dann auch irgendwo, Chad Jeffries auf, tauchend in der Liste. Er hat 81 Attempts, 360 Yards gelaufen, 4,4 Yard im Average, 30 Yard per Game, auch viermal vier Touchdowns gelaufen. Und dann ist halt die eine Statistik, hat 10-mal den Ball gefummelt. Ne? Das ist halt das, was wirklich teuer ist. Wir hatten da gerade eben drüber gesprochen, dass es halt die O-Line ist, die dann da nicht steht, beziehungsweise wenn er läuft, kriegt er einen Hit. Das ist halt auch mal die Frage, inwieweit die Fumbles jetzt als Quarterback im Rushing, wie weit die oder wie sinnhaftig die sind.
Ja,
ne? Weil er geht irgendwie 2 Yard vor, wird dann gehittet, weil die O-Line nicht steht, weil
sobald er halt über die Line of Scrimmage ist, ja, ist es halt kein Sack mehr, sondern dann ist es ein Laufversuch.
Genau. Ne?
Dann wird es auch nicht mehr als Sack gewertet.
Weil wenn man sich die Fumbles anguckt, ist Leuker von Cologne Centurions mit 13 ganz oben. Klar, die können die ganzen Quarterbacks, also Smith, Henderson, Irons,
ja, Tabor. Aber da musst du halt gucken, die Fumbles, ne, das sind keine Sack-Fumbles bei den Quarterbacks. Das sind dann die, wo sie gelaufen sind. Und dann hast du den Irons mit 8 und du hast den Henderson mit 9. Und den Smith von Prag hast du auch mit 9. Das heißt, so ballsicher sind sie dann nicht, sobald sie über die Line of Scrimmage treten, ne, dann haben sie schon sehr oft gefummelt. Das heißt, selbst wenn ein Quarterback läuft, birgt das schon immer noch ein hohes Risiko, weil die eben nicht so den Ball so protecten können, wie es ein Running Back kann.
Beaulieu ist auch als Wide Receiver, hat auch viermal den Ball fallen lassen im Rushing. Also auch da,
ja.
Nicht ganz so, bei uns ist auch mit nur Jonathan Scott mit einem Fumble.
Ja,
der Rest ist fumblelos gewesen.
Ja.
Also muss man sagen, bei uns im Team, eigentlich, wenn der Ball drin ist, bleibt der Ball drin. Das ist ja auch das Thema als Running Back. Du nimmst ihn dann einfach mit beiden Armen und mit dem Kopf durch die Wand.
Ja. Ball Security, ne?
Das ist ja ein Thema, wenn dann oftmals der Target auf dem Ball ist, entweder mit dem Kopf oder mit dem Arm. Da muss das Ding schon festhalten.
Wir haben es, ne, ja auch schon gesagt vor der Saison. Der Scott ist ja nun auch eine Maschine, was das Körperliche angeht. Und wenn du seine Oberarme siehst, seine Unterarme, die vielleicht unsere Oberarme sind, den musst du da auch erstmal rauskriegen, den Ball. Ne? Wenn der oben und unten zupackt, Griffkraft, sage ich nur. ist dann schon ein Ding, was ihm natürlich die Ball Security gibt. Also ist es, ja. Keine Überraschung jetzt, dass wir da nicht ganz oben mit dabei sind, weil auch ein Running Back lebt von der O-Line, die ihm da die Lücken bereitet. Also auch das spiegelt so ein bisschen die Saison wieder. Also Haselwanter habe ich da oben erwartet. Auch ein Rodney von den Ravens war ganz stark.
Ja.
Den Ojewo hätte ich noch ein bisschen weiter oben. Der war ja letztes Jahr bei München mega stark, den sich dann die Search eingekauft haben. Den habe ich vielleicht noch ein bisschen weiter oben erwartet. Und Justus Selig vielleicht auch, aber das liegt auch daran, dass er auch nicht alle Spiele gemacht hat letztendlich. Ne?
Ja, wenn man mal guckt, First Downs, das ist ja auch immer so ein Thema, wie funktioniert das Running Back-Spiel, kriegt der einen First Down oder nicht
hin? Ja.
Weit vorne der Irons, der Quarterback von den Panthers mit 65 First Downs, aber das ist das, was wir gesagt haben, du hast dann da die Lücke, läuft da durch als Quarterback gescriptet. Dann, das hast du gerade schon genannt, Haselwanter, 57 First Downs, die er geholt hat. Das ist schon eine Menge. Dann
ja, auch Henderson,
Tabor,
51.
Sind auch mit 50 drin. Also da ist auch, und dann kommt Jonathan Scott auf Platz 12, ist es, glaube ich, dann mit den 32
raus.
Und kurz gefolgt dann, du hast gesagt, Ojewo auch mit 31 und dann kommt mit 26 und Chad Jeffries. Also auch da, die beiden haben ordentlich First Downs geholt.
Ja.
Aber das ist am Ende des Tages, kriegst du das halt auch nur hin, wenn die O-Line da vernünftig funktioniert
und
du die Lücken gerissen hast.
Ja, keine Überraschung.
Ja. Interessant ist, es gibt auch negative Yards.
Ja? Oh, so weit habe ich nicht runtergescrollt.
Hast du nicht, ich kann das wohl, das Schöne am Elektronischen ist, ich kann da hin
und her schieben. Ja, genau,
mach mal. Salio von der Kicker von den Helvetic Mercenaries hat minus 16 bei 2 Attempts. Also da irgendwie wahrscheinlich der Snap falsch gewesen. Über den
Snap falsch dann versuchen zu werfen und
Dann kommen 2 Kölner, der eine Running Back bei 9 Attempts minus 15 Yards, der andere bei 2 Attempts minus 12 Yards. Also auch da, dann hast du einige Wide Receivers. Es ist dann, wenn sie dann doch irgendwie den Pass noch vor der Line of Scrimmage bekommen und dann hinten rumlaufen, dann passieren so Sachen. El Handy aus Berlin, der Quarterback, der Backup, auch bei minus 5 Yards, bei 15 Attempt. Heidrich, der Quarterback, Backup-Quarterback von Stuttgart Search, auch bei minus 7 Yards. Das ist schon witzig, wenn du dann da im Rushing negative Yards siehst. Also, weil es sollte eigentlich nach vorne gehen, aber.
Ja, hast du immer mal wieder. Ja.
Es sind auf jeden Fall sehr viele Kölner gelistet da unten.
Ja, muss man das Überraschung! Full Spoiler Alert.
Ja.
So, sind wir durch mit der Offense, ja, ne?
Ja, wir können noch ein bisschen über wie ist es bei der Offense hier drin? Bei den Tackles.
Das ist auch, nee, ist Tackles auch nicht. Tackles nicht. Tackles ist
ich
Defense.
Ich weiß auch nicht, warum die ELF-Statistik-Page, ja, die sortiert ja alles schon wieder. Ja, ganz komisch.
Nee, wir haben jetzt Defense und das Kicking haben wir noch. Wollen wir das in dieser Folge noch machen?
Was sagt denn?
Ja, nur eine Stunde 20 haben wir gemacht.
Haben wir schon wieder. Ach komm, dann lass uns Defense und Special Teams Kicking machen wir entspannt nächste Woche.
Wir haben jetzt so viel gesammelt, weißt du, was wir nicht getrunken haben? Ja, Dr. Pepper.
Ja, oh, aber
nee. Die Dose, jetzt musst du
Dose,
nicht aufmachen.
Ich wollte nur sagen, die Dose steht
jetzt nicht. Trinken wir in der nächsten Folge.
Ist jetzt nicht so, dass wir die nicht hier hätten.
Ah, die ist schon warm.
Ja. Verdammt. Nee, dann wird es da doch eine Triple-Folge mit Stats. Ja,
hatten wir schon zur Saisonanfang, hatten wir das auch schon mal.
Es ist ein Traum für mich, drei Folgen nur über Zahlen zu sprechen.
Suhl dich du mal in deinen Statistiken. So, ich bin raus und ich habe ein Pappmaul. Und das falsche Knöpfchen habe ich auch noch gedrückt.
The fire is back.